Auf unserer Sachbuchbestenliste des Monats steht sein Buch weit oben, das neue Buch des Politikwissenschaftlers Thomas Biebricher. Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus. So heißt es, ein Buch, in dem die politischen Verhältnisse in Frankreich, Großbritannien und Italien im Vordergrund stehen, in dem Biebricher aber auch Deutschland immer wieder in den Blick nimmt. Thomas Biebricher ist Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Herr Biebricher. Ich grüße Sie.
Es ist schön, dabei zu sein.
Nehmen wir doch erstmal ganz grundsätzlich den Konservatismus als Ganzes in den Blick. Für mich heißt das Stabilität, Sicherheit, Ordnung, oft auch der christliche Glaube. Das wären so Kennzeichen einer allgemeinen Definition von Konservatismus. Würden Sie da mitgehen? Und wenn ja, was sind für Sie die Kennzeichen von politischem Konservatismus, also politischer Parteien?
Ja, also das sind sicherlich alles Aspekte, die Sie genannt haben, die man mit dem Konservatismus in Verbindung bringt. Ich glaube, wenn man versucht, es runterzubrechen auf sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner vieler Konservatismen, dann stellt man fest, dass es zunächst einmal die Komponente gibt, wo es darum geht, Dinge zu bewahren. Und es ist so, dass Konservative, glaube ich, nie so den Status quo insgesamt bewahren wollen, sondern typischerweise das, was sie als natürlich ansehen, als normal, als das Selbstverständliche, vielleicht auch das, was ein Stück weit unverfügbar sein muss und nicht zur menschlichen Disposition gestellt ist. Das muss verteidigt und bewahrt werden. Das ist die eine Komponente, würde ich sagen. Und die andere Komponente, da geht es darum, selbst wenn man versucht, Dinge zu bewahren, es gibt immer wieder die Erfahrung, dass sich Dinge dann doch verändern. Und da geht es um ein Politikverständnis dann, wie sich so ein Wandel vollziehen soll. Und das ist in erster Linie dann ein antirevolutionärer Impuls, glaube ich, der den Konservatismus antreibt. Also es geht darum, dass Wandel sich dann langsam, schrittweise vollzieht und idealerweise auf dem Bestehenden eben auch aufbaut.
Mhm. Nun ist ja eine These Ihres Buches, dass ein schwacher oder ein geschwächter politischer Konservatismus eine Gefahr sei für die liberale Demokratie. Woran machen Sie das fest? Also man könnte ja sagen, liberale Demokratie heißt immer Veränderung. Warum brauchen wir da eigentlich den politischen Konservatismus?
Ja, ich glaube, es ist deshalb ganz entscheidend, was da in der rechten Mitte passiert, weil sich hier typischerweise die Parteien bewegen, die auf jeden Fall in bestimmten Konstellationen entscheidend dafür sind, wie sich gesellschaftliche Wandlungsprozesse vollziehen und wie die kodiert sind sozusagen, ob die als Gefahr und als Bedrohung wahrgenommen werden, wo irgendwelchen Menschen in der Bevölkerung etwas weggenommen werden soll oder Dinge verloren gehen und ob dann möglicherweise eben auch dagegen getrommelt wird und Ressentiments geschürt werden dagegen oder ob das eher bei aller Skepsis und bei allen Vorbehalten und bei aller Kritik dann doch eher ein konstruktiver Umgang mit diesen Veränderungen ist. Und ich glaube eben, diese Mitte-Rechts-Parteien haben im Vergleich zu jetzt links-liberal-grünen Parteien eben doch eine sehr viel größere Glaubwürdigkeit und eine größere Autorität auch, wenn es um all diese Milieus rechts der Mitte geht. Und die sind am ehesten in der Lage, diese politischen Energien, die da zirkulieren, eben in bestimmte halbwegs konstruktive Bahnen zu lenken.
Also ist der politische Konservatismus im Prinzip auch dazu da, die gesellschaftlichen Veränderungen, die geschehen, zu vermitteln, also allen anzubieten?
Ja, also in meiner Wahrnehmung also gehört das zur gesellschaftlichen Verantwortung des Konservatismus. Und ich glaube, das ist schon, was konservative Parteien jetzt geschichtlich gesehen auch immer mal wieder unter Beweis gestellt haben. Also keineswegs durchgehend, aber immer mal wieder haben die diese Leistung erbracht. Und sie sind meiner Ansicht nach eben von entscheidender Bedeutung dafür, ob und wie sich dann solche gesellschaftlichen Wandlungsprozesse vollziehen, weil die vollziehen sich auf jeden Fall. Die Frage ist, unter welchen politischen Bedingungen und mit welchen Verwerfungen die damit einhergehen.
Und der politische Konservatismus muss immer wieder seine Position der Mitte finden, ne? In Ablehnung der Ränder, sowohl nach rechts als auch nach links.
Also auf jeden Fall für den deutschen Kontext ist es wirklich kennzeichnend. Also wenn man sich andere europäische Länder beispielsweise anguckt, da ist es nicht unbedingt so. Wenn man jetzt beispielsweise Frankreich anguckt, ich glaube, da haben auch die ehemals gemäßig konservativen Parteien dann irgendwann schon auch davon gesprochen, dass sie eben rechts sind. Das hat auch nochmal eine andere Konnotation in Frankreich, das Links-Rechts-Schema und die Links-Rechts-Unterscheidung. Aber in Deutschland kann man auf jeden Fall sagen, dass jetzt CDU, CSU natürlich immer die Mitte für sich beansprucht haben, weil das eben der Ort ist, der am weitesten entfernt ist von vermeintlich radikalen, extremistischen Rändern von dem aus man vermeintlich im Namen des gesunden Menschenverstandes sprechen kann und alle ideologischen Scheuklappen immer schon abgeworfen hat.
Ja. Herr Biebricher, das Spannende an Ihrem Buch ist ja, dass Sie eben diesen internationalen Blick haben. Ja, Sie beschreiben ja die Situationen in Frankreich, in Großbritannien und in Italien sehr, sehr konkret. Und ein Thema Ihres Buches ist, ich zitiere mal, die Schwächung oder Radikalisierung oder das völlige Verschwinden der Kräfte eines gemäßigten Konservatismus. Das wäre ja dann so die Krisenbeschreibung. Woran machen Sie diese Krise fest, des jetzt internationalen Konservatismus?
Man kann sie daran festmachen, was Sie schon gerade auch zitiert haben. Also was wir vorliegen haben als Befund, ist ja tatsächlich entweder das Schrumpfen oder das völlige Verschwinden von gemäßigt konservativen Parteien. Also teilweise eben auch in Kombination mit dieser anderen Erscheinung sehen wir eine Radikalisierung von diesen Parteien, die immer weiter an den rechten Rand driften. Und wo wir gerade bei Frankreich waren, also die Republikaner in Frankreich haben eigentlich beide Entwicklungen mitgemacht, haben sich radikalisiert und sind zusammengeschrumpft. Das war ja mal eine Partei, die wirklich prägend war für die Fünfte Republik und hat nun eine wirklich randständige Existenz. Das zu erklären ist ein bisschen komplizierter, aber man muss eben tatsächlich erstmal festhalten, dass das eben auf eine massive Krise hindeutet, weil dieser Platz, die rechte Mitte, dieser Ort im politischen Spektrum, der ist relativ verwaist in vielen europäischen und auch außereuropäischen Kontexten, wenn man an die USA beispielsweise denkt.
Gibt es da Ähnlichkeiten? Also etwas, was typisch ist, trotz aller Unterschiede bei diesen Ländern, Italien, Frankreich, Großbritannien?
Also es gibt schon ein paar Gemeinsamkeiten, die man feststellen kann, ohne jetzt alle ausführlich beschreiben zu können. Aber ich denke, was man festhalten kann, ist einmal, dass sich die Parteien, die ehemals zumindest rechts der Mitte angesiedelt waren, sich teilweise sehr massiv gewandelt haben zu hochpersonalisierten Parteien, also wo das Spitzenpersonal eine sehr hervorgehobene Rolle spielt, um es vorsichtig auszudrücken, also wo das Parteien sind, die dann irgendwann wirklich komplett auf die Person an der Spitze ausgelegt sind. Man sieht das in Italien beispielsweise schon bei der Forza Italia und Silvio Berlusconi, aber auch Matteo Salvini beispielsweise und die Lega ist ein ähnlicher Fall. Und in Frankreich beginnt das mit Nicolas Sarkozy, damals noch die UMP ist die Partei, zu der er gehört. Und bei Boris Johnson und den Tories war es ein ähnliches Verhältnis. Darüber hinaus würde ich sagen, was ich jetzt noch nennen würde, wäre, dass es so ein Trend in Richtung Kulturkampf gibt, der sehr deutlich erkennbar ist in Frankreich und Großbritannien, in Italien eigentlich auch schon immer eine Rolle gespielt hat und in USA eben auch ja wirklich bisweilen so leicht groteske Züge annimmt, aber dass eben alle politischen Themen sozusagen angereichert sind durch solche kulturkämpferischen Fragen, die bei uns ja auch mittlerweile verhandelt werden unter solchen keineswegs unschuldigen Begriffen wie Cancel Culture beispielsweise und Vogue-Ideologie. Das scheint mir so ein Trend in dieser ganzen Entwicklung zu sein.
Spannend, dass Sie das ansprechen, weil diese extreme Personalisierung von Parteien würde ich jetzt in Deutschland erstmal nicht erkennen, außer bei der CSU und Markus Söder. Aber diese Frage des Kulturkampfes, die scheint mir, glaube ich, eine ganz entscheidende zu sein in Deutschland. Sehen Sie das auch so? Also, dass gerade an der Identitätspolitik, um es mal allgemein zu sagen, sich die Geister scheiden und dadurch die Position der Mitte und die Position der Ränder neu formuliert werden müssen?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall attraktiv, zunächst mal für CDU, CSU über solche Themen zu sprechen. Also, weil man über viele andere Themen sich nicht mehr so gut absetzen kann von anderen Parteien, also gerade im linksliberalen Spektrum. Jetzt über Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik, da gibt es natürlich Unterschiede oder wird auf jeden Fall behauptet, dass es erkennbare Unterschiede gibt. Aber ich glaube, über solche Themen ist es relativ leicht, diese Unterscheidbarkeit unter Beweis zu stellen. Und auf jeden Fall sind das natürlich auch Debatten, die sehr viel Aufmerksamkeit generieren, wo schnell die Empörungswellen hochschlagen und die in dem Sinn ja, politisch lukrativ sein können. So deute ich, dass das dann eben auch, das wird von der CSU ja doch relativ regelmäßig genutzt, so diese Themen. Und ich glaube, bei der CDU ist man noch nicht so ganz klar, wohin die strategische Richtung dann insgesamt gehen soll. Aber ich glaube, es ist letztendlich eine gefährliche Strategie, weil man mit diesen Themensetzungen also sehr leicht, also nicht notwendigerweise, aber sehr leicht dann doch auf das Terrain der rechten Ränder tatsächlich gerät,
Ja.
wenn es dann um Identitätspolitik und andere Identitätsfragen geht.
Jetzt stellt sich natürlich zum Ende die Frage, was das, was Sie beschrieben haben, für die politisch Konservativen in Deutschland jetzt eigentlich bedeutet. Also welche Lehren aus dieser Analyse der Situation in Italien, Frankreich, Großbritannien für Konservative in Deutschland zu ziehen sein könnten. Ich meine, die Bundestagswahl ist noch ein bisschen hin, aber so etwas dauert ja eine Weile, ja, so ein Programm zu entwickeln, wie die CDU es jetzt eigentlich vor sich hat.
Ja, das ist wahr. Und ich denke, die erste Schlussfolgerung, die man ziehen muss, ist eben tatsächlich eine gewisse Skepsis gegenüber der kulturkämpferischen Linie. Die würde ich auf jeden Fall aus CDU-CSU-Sicht etwas niedriger hängen, weil, wie gesagt, das ist ein sehr abschüssiges Terrain, auf dem man sich bewegt. Und abgesehen davon ist für die CDU vor allem die Aufgabe, erstmal grundsätzlich wieder ein Profil sich zu geben. Und da geht es auch um Fragen, die man lange vor sich hergeschoben hat. Also Klimapolitik beispielsweise, wie geht man mit dem Klimawandel um? Was ist da die modern gemäßigt konservative Haltung dazu? Aber auch ganz grundsätzlich geht es einfach um eine Profilarbeit, um eben wieder klar zu machen, weil das, glaube ich, sehr lange Zeit schon nicht mehr so klar ist, wofür denn eben ein moderner, gemäßigter Konservatismus steht. Und die CDU ist gerade dabei, sich ein neues Grundsatzprogramm zu geben und hat von daher ja eigentlich alle Möglichkeiten, dieses Profil sich neu zu schaffen.
Steht auf jeden Fall mitten im Prozess. Herr Biebricher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Sein neues Buch auf unserer Sachbuchbestenliste des Monats ganz weit oben, Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus. Es ist im Surkamp Verlag erschienen und im Buchhandel für 30 Euro. Und unsere Sachbuchbestenliste, die finden Sie jetzt in diesem Augenblick auch auf unserer Internetseite rbbkultur.de.